D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Wart ihr am 25. Mai auch alle schön wählen, fragt Hans-Jürgen Bartsch, für Europa? Ach, schon wieder vergessen? Oder seid ihr jetzt frustriert oder gehört zu den Glücklichen, die das alles gut finden mit dem Tauziehen um die Spitzenkandidaten und den ständigen Rettungsaktionen wegen der finanziellen Schieflage der Gemeinschaft, wenn wir das mal noch so dezent ausdrücken wollen? Und was sagen die Experten dazu?
Inzwischen ist der Europarat in das Gefühl und das Denken aller verantwortungsbewussten Europäer hineingewachsen.
You feel at home abroad.
Wir wissen aus vielen Studien, dass die Identifikation höchst defizitär ist und bleibt.
Biederer als unsere Kanzlerin kann keiner sein. Sie ist eine sehr vernünftige, ruhige Frau, aber Träume hat die natürlich nicht.
Wer soll überhaupt zu Europa gehören?
Diese Leute zu zwingen in ein Modell, was nicht ihre kulturelle Vergangenheit ist, finde ich abstoßend.
Wir wollen an einem besseren Ort sein und dieser Ort nennen wir Europa.
Warum Europa? So weit scheint es schon gekommen zu sein, wenn die Universität Bielefeld diese banale Frage stellt. Die Krise, so heißt es da in der Einladung zur sogenannten ZIF-Konferenz am 30. April 2014, die Krise sei zur dominanten Zustandsbeschreibung für die EU geworden. Das ZIF ist das Zentrum für interdisziplinäre Forschung an der Universität Bielefeld, das an diesem Tag seine Europakonferenz abgehalten hat. Unter anderem sprach als Experte Professor Dr. Maurizio Bach, ein politischer Soziologe von der Universität Passau. Sein Vortrag lautet: Die Europäische Union, ein blockiertes System, soziologische Perspektiven. Wir hören uns das erst einmal als Einstimmung an. Danach folgt heute noch und morgen im Hörsaal eine lange Diskussion zum politischen, wirtschaftlichen und soziologischen Zustand unseres Kontinents.
Ich bin in der Tat Soziologe und versuche auch schon seit einigen Jahrzehnten, diesen europäischen Integrationsprozess aus soziologischer Perspektive zu betrachten. Nun sind soziologische Perspektiven auch in meinem Untertitel natürlich etwas vollmundig, denn wie die Soziologinnen und Soziologen hier wissen, bedarf es ja für eine ordentliche Soziologie immer eines klaren theoretischen und konzeptionellen Bezugsrahmens. Den möchte ich hier nicht entwickeln und Sie damit auch nicht langweilen, sondern ich beabsichtige, doch sehr zügig zu einigen pointierten Thesen zu kommen. Nun, meine Damen und Herren, ich habe mich inspirieren lassen von den Leitfragen der Tagung, warum Europa? Worin liegt die Zukunft des europäischen Projektes? Wie sieht es mit der Legitimation der Europäischen Union aus nach dem Verblassen der Gründungsideen? Und gibt es eben auch alte oder vielleicht auch neue Gründe für Integration, für eine fortgesetzte europäische Integration? Und welche sind die Verwirklichungsbedingungen? Um mit den Legitimationsgrundlagen anzufangen, so denke ich, lassen sich zunächst einmal drei grundlegende Leitideen als Legitimationsprinzipien des Projekts der Europäischen Union und des Projekts der europäischen Integration identifizieren. Das erste ist natürlich die Friedenssicherung. Das ist sozusagen das Urprojekt der europäischen Integration. Das zweite ist aber das, was ich eine genuine Form und auch eine neue Form, also eine sui generis Form der Institutionalisierung von Konflikten bezeichnen möchte. Das ist zum Teil Verrechtlichung. Es ist aber auch mehr als Verrechtlichung nach meinem Dafürhalten oder anders formuliert, Verrechtlichung ist ein Aspekt davon. Das dritte Element ist als Legitimationsgrundlage und Prinzip die Wohlstandssteigerung. Ich denke, Wohlstandsmaximierung war immer eine Grundidee der europäischen Integration, insbesondere natürlich des Binnenmarktes. Und viertens noch ein Aspekt, der in der Krise seit 2008, 2010 deutlich geworden ist, nämlich das Problem der Problembewältigung durch europäische Instanzen, also hier auch die Frage zum Beispiel des Krisenmanagements. Ich möchte diese vier Grundideen etwas spezifizieren und dann auch vor allem auf die Grenzen dieser Integrationsideen hinweisen. Damit betone ich hier etwas stärker die Probleme der Integration und auch insbesondere die Zukunftsprobleme. Ich bitte um Nachsicht, aber es geht mir auch hier primär um einen analytischen Zugang zu der Gesamtproblematik. Also zu der Friedensperspektive in Europa muss man, glaube ich, nicht viel mehr sagen. Es war in der Tat natürlich in den 50er Jahren ein institutionelles Projekt, ein Experiment, mit dem Jean Monnet insbesondere versuchen wollte, in den verfeindeten nationalen Konfliktstrukturen Europas eine dauerhafte Kooperation der Nationalstaaten zu erreichen. Das ursprüngliche Integrationsziel, also die Friedenssicherung, war ein Ziel, das durch Institutionalisierung erreicht werden sollte, also durch die Schaffung eines institutionellen Systems für dauerhafte Kooperation. Nicht nur für Kooperation, die jetzt bestimmte Probleme bewältigt, im Sinne einer Konferenz der Nationalstaaten, sondern im Sinne auch der Permanenz einer solchen Kooperation. Es gab eine günstige historische Konstellation in den 50er Jahren, in der also verschiedene Interessen sich als ein Window of Opportunities erwiesen, sowohl also das Interesse Deutschlands, die nationale Souveränität wiederzugewinnen, als auch das Interesse Frankreichs, die Montanindustrie Deutschlands zu kontrollieren. Und die geniale Erfindung Jean Monnets war ja im Grunde die, eine Institutionalisierung dergestalt vorzunehmen, dass Deutschland kontrolliert wird, insbesondere in seiner Montanindustrie, ohne diskriminiert zu werden. Und das ging natürlich nur dadurch, dass sich Frankreich selbst in ein System einbinden ließ, das dann die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl wurde. Und diese Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl ist deswegen interessant, weil sie nach wie vor ja sozusagen das Urmodell auch der heutigen europäischen, auch wenngleich natürlich auch in bestimmten Bereichen veränderten, Europäischen Union darstellt. Ich möchte hier nur den einen Aspekt betonen, dass hier also die Idee Jean Monnets dann sich auch als durchsetzungsfähig erwies. Das sind auch viele Kontingentenfaktoren, die da eine Rolle spielten. Aber als eine Form der Institutionalisierung von zwischenstaatlichen Konflikten. Nämlich jene Institutionalisierung, die einen Konfliktrahmen schuf für die seinerzeitige Sechsergemeinschaft. Einen Konfliktrahmen, der besteht aus rechtlichen Regelungen, die für die Mitgliedstaaten Gültigkeit besitzen. Und insofern ist hier Verrechtlichung ein wesentlicher Aspekt. Es geht aber auch um die Institutionalisierung von Verhandlungen plus Paktierungen im Hinblick auf begrenzte Ziele. Das war von Anfang an eine wichtige Dimension, dass man eben nicht, obwohl man ja eine gesamteuropäische Lösung anstrebte, insbesondere Jean Monnet und Schumann und auch Adenauer, so war es doch hier wichtig, das von vornherein zu begrenzen auf ja, Montanindustrie zunächst und dann auf die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, also auf den Binnenmarkt. Allerdings war damit die Hoffnung verbunden, dass sozusagen in der Tat unter der Hand als eine Politik der Nebenfolgen, das war die Idee auch durchaus von Jean Monnet, sich über funktionale Integration, also über diesen berühmten Spillover, der dann später in der Theorie von Ernst B. Haas als Spillover bezeichnet wurde, also durch die Integration bestimmter Bereiche, in diesem Falle also der Wirtschaftsbereiche des Binnenmarktes, dann eben auch andere Systeme integrieren lassen. Das heißt, es war klar von vornherein, dass es sehr schwer sein würde, über inhaltliche, normative Wertziele Konsens zu erreichen in den Mitgliedstaaten, sodass man also hier diesen funktionalistischen Weg einschlug. Dieser funktionalistische Weg ist auch von vornherein im Hinblick auf kulturelle Fragen indifferent gewesen. Das heißt, auch nicht nur die Marktdynamik ist hier relevant, sondern auch die Institutionendynamik, die ich hier sehr stark betonen möchte. Mit dem funktionalistischen Integrationsmodus einher ging auch die Unbestimmtheit der Finalität. Das heißt, ich würde sagen, die Finalitätsfrage muss bis zu einem bestimmten Punkt unbestimmt bleiben, damit überhaupt die Konsensfähigkeit der Mitgliedstaaten in den Verhandlungen und Paktierungen gewährleistet ist. Wobei die Finalitätsfrage nicht nur eine Frage der Verfassungsordnung ist, also der Konstitutionalisierung, sondern sich natürlich auch auf die Problematik der geopolitischen Lage bezieht. Das heißt, wer soll überhaupt zu Europa gehören? Wir sehen jetzt eine ganz neue Konstellation, eine überraschende Konstellation, nämlich die Ukraine. Aber man kann auch Weißrussland und andere Länder, insbesondere des Ostens, hinzunehmen, die natürlich ein Interesse an dem Beitritt Europas haben. Und dann dieses Problem der Türkei. Das heißt, Europa ist eben auch im Hinblick auf das integrierte Europa, meine ich hier, im Hinblick auf seine geografische Ausdehnung unbestimmt. Und ich frage mich, obwohl es dringlich nötig wäre, diese Finalität zu bestimmen, ob das mit dem Modell der Integration, wie wir es bislang kennengelernt haben, überhaupt möglich ist. Zu der Institutionalisierung der Konflikte, und hier meine ich Konflikte zwischen Mitgliedstaaten in wirtschaftlichen Fragen, Interessenkonflikte, auch in politischen Fragen, geht einher etwas, das nach meinem Dafürhalten immer wieder unterschätzt wird, nämlich die Bedeutung von Verfahren, von bestimmten Verfahren der Kompromissfindung und der Konsensbildung. Eines dürfen wir ja nicht übersehen, auch in der Krise, die nach meinem Dafürhalten, und ich werde darauf noch zu sprechen kommen, noch längst nicht überwunden ist, hat sich ja die Europäische Union in einer Hinsicht als erfolgreich erwiesen, nämlich in der Fähigkeit, immer wieder Konsens zu erzielen unter den Mitgliedstaaten. Das war verbunden mit pausenlosen Gipfeltreffen, aber es war auch verknüpft mit einer Institutionenbildung im Rahmen dieser Rettungsschirme, die durchaus sicherlich keine Strukturveränderung gebracht hat des Gesamtsystems, aber doch neue Verfahrenslösungen anbietet. Das heißt, Verfahrenskonsens über Konsensbildung, das ist hier ein ganz entscheidendes Institutionalisierungsinstrument, über das sich die europäische Integration in den letzten Jahrzehnten auch bewähren konnte. Ein weiteres Element ist die Sanktionsgewalt, die in der Kommission im Wesentlichen konzentriert ist. Die Kommission hat viele Funktionen, aber sie hat vor allem auch die Funktion, sozusagen als Form des institutionalisierten Misstrauens, die Mitgliedstaaten zu kontrollieren, eine Vertragstreue zu erreichen. Und es ist ihre Hauptaufgabe, sozusagen das Gemeinwohl, das europäische Gemeinwohl zu repräsentieren und durch Projekte voranzubringen. Ich denke, ohne diese Jean Monnet'sche Konstruktion des dritten Elements der Kommission als supranationale Behörde, hätte sich die europäische Integration niemals, die Europäische Union niemals so weit entwickeln können, wie wir das bisher beobachten konnten. Das heißt also, es ist eine spezifische Struktur der Institutionalisierung von Konflikten. Diese stößt an Grenzen. Und diese Grenzen werden deutlich seit einigen Jahren, spätestens seit dem Maastricht-Vertrag, aber vor allen Dingen auch seit der Krise. Die Grenzen der institutionellen Integration, wie ich sie bezeichnen möchte, insbesondere unter den Krisenbedingungen, sind folgende. Es ist zunächst einmal natürlich das Identitätsproblem, das in vielerlei Hinsicht immer wieder akut wird. Was ist überhaupt Europa? Wie dehnt sich Europa aus? Wer gehört zu Europa? Das Inklusions-Exklusionsproblem. Aber auch die Frage der Identifikation der Bürger mit diesem Projekt. Und wir wissen aus vielen Studien, dass diese Identifikation höchst defizitär ist und bleibt. Das zweite Problem, nur ganz kurz, ist natürlich das sogenannte Legitimationsdefizit. Das heißt, die Europäische Union leidet unter dieser Frage des Demokratiedefizits. Meine These wäre, dass mit einer Volldemokratisierung der Europäischen Union sich einerseits die Legitimationsprobleme nicht ohne weiteres beheben ließen und zum anderen ist aber auch das Legitimationsdefizit grundlegend für die Funktionsweise der europäischen Integration. Auch hier würde ich die These aufstellen, wäre die Europäische Union so etwas wie ein Staat und müsste sie sozusagen alle gesellschaftlichen Interessen aggregieren und dann auch noch durch demokratische Verfahren parlamentarisch legitimieren und umsetzen, dann wäre, glaube ich, ein solches Projekt sehr schnell zum Scheitern verurteilt. Es ist also kein Zufall, dass genau in den Bereichen der negativen Integration bzw. des unpolitischen Modus der Integrationsfortschritt so stark war. Aber mit diesen Grenzen eben, wie gesagt, je höher die demokratischen Erwartungen an die Struktur der Europäischen Union sich auch in der Bevölkerung artikulieren, desto mehr wird das europäische System nach meinem Dafürhalten überfrachtet und mit mehr Problemen konfrontiert, als es selbst bewältigen kann. Die Finalitätsfrage habe ich schon angesprochen. Nee, eine weitere Grenze der institutionellen Integration betrifft auch das Modell der Institutionalisierung von Konflikten. Wir haben es in der Krisensituation, in der wir nach meinem Dafürhalten ja immer noch stecken, strukturell, mit verschärften Verteilungskonflikten zu tun. Diese verschärften Verteilungskonflikte zwischen verschiedenen Wirtschaften, Volkswirtschaften innerhalb Europas, wachstumsstarken, wachstumsschwachen Volkswirtschaften, peripheren, zentralen Volkswirtschaften, die zugleich Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind. Diese verschärften Verteilungskonflikte stoßen an die Grenzen der Problemlösungsfähigkeit der Europäischen Union. Sie hat sich als erfolgreich erwiesen im Tageskrisenmanagement, aber in der strukturellen Problemlösung lässt sie sehr zu wünschen übrig. Also, das sind einige Argumente, die sich beziehen auf die Grenzen der institutionellen Integration. Nun zum nächsten Punkt, die Wohlsteigerung. Das war und ist ja eine der wesentlichen Leitideen des europäischen Integrationsprojekts. Es ist in meiner Theoriesprache dann oder soziologischen Theoriesprache, aber auch der Kern des Modernisierungsprojekts der Europäischen Union. Der Zivilisation, dem Begriff der Zivilisation, ein Begriff, der im 19. Jahrhundert auch in gewisser Weise für Modernisierung stand. Oder ich würde es andersherum formulieren, also wenn heute die Europäische Union, nicht Europa wohlgemerkt, sondern die Europäische Union ein Modernisierungsprojekt auf der Agenda hat, und das hat sie, und das ist nicht nur ein verborgenes Projekt, dann ist das auch ein Stück weit so analog zu dem, was im 19. Jahrhundert vielleicht das Zivilisationsprojekt gewesen ist. Und wir erleben insbesondere in der Krisensituation, und hier nehme ich jetzt auch einen Blickwinkel ein, der Sie vielleicht irritieren wird, nämlich ich werde die Europäische Union gewissermaßen mehr aus der Peripherie betrachten und nicht so sehr aus dem Zentrum. Und da sehe ich erhebliche Probleme und da sehe ich auch ein Problem, das man vielleicht mit der Frage umschreiben könnte, stößt hier nicht das Modernisierungsprojekt der Europäischen Union an seine Grenzen? Zum Binnenmarkt nur so viel. Ich denke, es ist das Erfolgsmodell des europäischen Integrationsprojektes mit den vier Freiheiten und dann auch der Währungsunion. Es hat zur Marktbildung geführt und mit der Vorstellung der Marktbildung des europäischen Binnenmarktes war ja immer die Idee verknüpft und das Legitimitätsprinzip, dass es zu ökonomischem Wachstum führt, also zu einem verstärkten ökonomischen Wachstum und dass das letztlich sozusagen allen in der Europäischen Union zugute kommt. Das heißt, sowohl bei der Einführung des Projektes des europäischen Binnenmarktes in den 80er Jahren und dann Anfang der 90er Jahre, sowohl als auch bei der Entscheidung über die Währungsunion, spielten immer bei den Entscheidungsträgern und auch in der Öffentlichkeit die Frage der positiven Wohlstandseffekte das entscheidende, ausschlaggebende Kriterium. Über negative, mögliche negative Wohlstandseffekte wie Arbeitslosigkeit oder Strukturprobleme anderer Art wurde nie ernsthaft gesprochen, sondern es ging immer darum, die positiven Wohlstandseffekte einer europäischen Binnenmarktbildung hervorzuheben. Nun würde ich sagen, hier ist das Primat der Wirtschaftsintegration zur zentralen Triebkraft geworden. Und viele sprechen ja auch von einem wirtschaftsliberalen oder auch einem neoliberalen Projekt und kritisieren dies auch, ich denke nur an Streeck, als eine Ausdrucksform des westlichen Kapitalismus. Hier ist Binnenmarkt geschaffen worden durch Deregulierung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch durch eine vollkommen neue Reorganisation der europäischen Arbeitsteilung. Die Marktbildung wurde ergänzt, stark vorangetrieben von Delors seinerzeit, durch sozialpolitische embryonale Projekte, insbesondere also die sozial-, regional- und Kohäsionsfonds sollten die negativen Effekte der Marktbildung kompensieren, mindestens versuchen, hier also eine Angleichung der Lebensverhältnisse nicht allzu sehr zu blockieren. Also diese Sozial-, Regional- und Kohäsionsfonds sind gewissermaßen der institutionalisierte Ausdruck der Sozialreform oder der Sozialpolitik auf der europäischen Ebene. Ich denke, dass auch dieses Integrationsmodell der Wohlstandssteigerung durch Modernisierung und durch Binnenmarkt an seine Grenzen stößt. Ich möchte nicht sagen gescheitert ist, aber an seine Grenzen stößt. Und das sieht man besonders klar, wenn man den Blick aus der Perspektive auf das Zentrum richtet. Wo liegen also die Grenzen der europäischen Wirtschaftsintegration und damit des bisherigen Integrationsmodells? Nur einige wenige Punkte, auch aufgrund der Knappheit der Zeit. Zunächst einmal muss man feststellen, ich betone nochmal aus der Perspektive der Peripherie, also Griechenland, Spaniens, Italiens, Portugals, aus diesen Ländern, das Konvergenzziel und das Kohäsionsziel, das die Europäische Union insbesondere in der Verfolgung der Binnenmarktziele stark gemacht hat, dass dieses, und es steht, glaube ich, auch in den Präambeln des EU-Vertrages immer wieder, wird das auch an anderen Stellen wiederholt, dass dieses Projekt der Konvergenz, also der Angleichung der volkswirtschaftlichen Strukturen und Produktivitätsstandards und der Kohäsion, also des Zusammenhaltes, und das meint auch sozialen Zusammenhalt, nicht nur wirtschaftlichen, dass das letztlich gescheitert ist. Es wurde verfehlt. Und in der Krise, in der Staatsschulden- und Eurokrise, wird das daran vor allem deutlich, und das halte ich für außerordentlich dramatisch und wird in der öffentlichen Diskussion oft übersehen, darin deutlich, dass es zu erheblich verschärften sozioökonomischen Disparitäten in Europa gekommen ist. Hier ist der soziologische Begriff soziale Ungleichheit. Wir haben also in der Europäischen Union, und ich möchte sagen, aufgrund der Institutionalisierung des Binnenmarktes und insbesondere der Währungsunion, eine zunehmende soziale Ungleichheit, wenn man die Hauptindikatoren nimmt, Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosigkeit, Armutsrisiken und so weiter, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen Ihnen vorführen möchte, zumal die Situation ja evident ist. Mein Argument in diesem Zusammenhang ist vor allem, dass diese neue europäische Ungleichheit nicht nur, auch, aber nicht nur den strukturellen Ungleichheiten der verschiedenen Volkswirtschaften und Gesellschaften zuzuschreiben ist, sondern dass diese Ungleichheit auch und vor allem der Währungsunion selbst zuschreibbar ist, insofern sie sozusagen nicht intendierte Konsequenzen des einheitlichen Währungsmarktes darstellen. Wir wissen, und das wussten Volkswirtschaftler schon früher, dass wir in Europa keinen optimalen Währungsraum haben. Es gibt erhebliche strukturelle Disparitäten, vor allem zwischen Norden und Süden. Und um dieses große Cleavage geht es mir vor allem jetzt auch. Und es gibt viele Autoren, die diese Frage der Reproduktion der sozialen Ungleichheit in Europa, also auf einer territorialen Ebene, letztlich dem Abwertungsverbot der Währungsunion zuschreiben. Hier wird gewissermaßen ein Modell der Wirtschaft und sehr unterschiedlichen Gesellschaften mit sehr unterschiedlicher volkswirtschaftlicher Produktivität, wenn wir nur mal Griechenland paradigmatisch auf der einen Seite nehmen und Deutschland oder Dänemark auf der anderen Seite, aufgepropft. Und mit dieser Vorstellung der Wirtschaftsordnung ist auch verknüpft ein Modernisierungsmodell, das sich vereinfacht gesagt, letztlich orientiert nicht an den peripheren Disparitäten und der peripheren Vielfalt, sondern dass sich orientiert an den Modellen des erfolgreichen Nordens, also Deutschlands und Nordeuropas. Die Frage ist also, ist trotz aller Euphorie, nein, Euphorie kann man nicht sagen, aber trotz aller Zuversicht, was jetzt die Krisenbewältigung anbelangt, nicht dennoch das Modell der europäischen Modernisierung hier gescheitert? Man sieht das nach meinem Dafürhalten daran, dass sich mit der zunehmenden Ungleichheit in der Europäischen Union und den verschärften sozialen Problemen, die mit den Verwerfungen einhergehen, die die Konsolidierungsstrategie in Ländern wie Griechenland, Spanien und auch Italien bedeuten, dass sich hier also eine erhebliche Politisierung des Europadiskurses abzeichnet, und zwar eine Politisierung, die nicht in die Richtung einer zunehmenden Identifikation und einer zunehmenden öffentlichen Wahrnehmung des europäischen Integrationsprojektes in seinen positiven Elementen abzielt, sondern eine Politisierung des gesamten Projektes, die basiert auf sozialen Konflikten, auf neuen sozialen Konflikten, die entstanden sind durch die Konsolidierungsstrategie der Europäischen Union. Diese Konsolidierungsstrategie wird durchgesetzt und repräsentiert durch die sogenannte Troika. Und sie fordert Reformen nicht als Gegenleistung zu Solidarität, sondern sie fordert Reformen, das heißt strukturelle Einsprüche und Einschnitte in die eigene Gesellschaft, als Gegenleistung für weitere Kredite und Kreditgarantien. Hier sehe ich ein erhebliches Problem. Die Länder der Peripherie sehen sich hier in der Bevölkerung, vor allem in der betroffenen Bevölkerung, ausgegrenzt. Sie sehen sich auch sozusagen ignoriert in ihren eigenen Modernisierungsbestrebungen. Und sie sehen sich hier konfrontiert mit einem Oktroi eines Modernisierungs- und Reformmodells, das sie selber demokratisch natürlich niemals wirklich akzeptieren können. Daraus ergibt sich eine Frage, wenn Sie diesen Thesen soweit folgen. Sie sind sehr, sehr pointiert, aber ich denke, sie sind auch realistisch. So stellt sich die Frage, wie man aus diesem Dilemma, und es sind erhebliche Dilemmata damit verknüpft, Teufelskreise, in die die Europäische Union hier geraten ist, also die Schaffung von Konsolidierungsstrategien führt zu Konflikten, die Konflikte führen zu einer Delegitimierung des europäischen Projektes insgesamt, aber auch zu Legitimationsproblemen in den betroffenen Nationalstaaten, Griechenland und so weiter. Dann stellt sich eben die Frage, wie kann man aus dieser neuen europäischen Ungleichheitssituation einen Ausweg finden, ohne dass die Europäische Union als Institutionenverband zerfällt. Gibt es ja viele Modelle, auch eine Form der differenzierten Integration kann man sich vorstellen. Jedenfalls ohne, dass sozusagen der Gedanke der Einheit Europas in der institutionellen Gestalt der Europäischen Union fallen gelassen wird. Es gibt viele Lösungsmodelle, viele Ideen. Ich möchte nur am Schluss meines Vortrages eine nach meinem Dafürhalten vernachlässigte Problematik und Idee hinweisen. Ich glaube, die Europäische Union hat das Potenzial, auch zur Institutionalisierung, zur weiteren verstärkten Institutionalisierung des europäischen Sozialraumes. Und das meine ich jetzt nicht so im Mainstream-Soziologismus, so mit Gesellschaft, sondern ich meine das durchaus institutionell. Das heißt, ich glaube nicht, dass sich eine europäische Gesellschaft entwickeln wird, aber ich meine, dass sich die Europäische Union an ihren eigenen, auch emphatisch formulierten und begründeten Solidaritätsideen erinnern sollte und diese Solidaritätsideen auch weiterentwickeln sollte, weiter als die bisherigen Formen der Kohäsionsfonds und der Sozial- und Strukturfonds. Das heißt, wenn das Argument stimmt, dass die sozialen Konflikte und Verwerfungen in den Krisenländern der Peripherie mit verursacht wurden durch die Währungsunion, durch die Rigidität dieses Systems, das Abwertungsflexibilitäten nicht mehr zulässt und damit innere Abwertungen in den Nationalstaaten fordert. Wenn diese These zutrifft, und es gibt viele empirische Evidenzen dafür und viele Autoren, die sie auch begründen, dann müsste man daraus doch eine andere Konsequenz ziehen, nämlich die, dass die Länder, die am meisten von dieser Krise betroffen sind, Griechenland wieder paradigmatisch, Kompensationen erwarten können sollten für die Nachteile, die sie aus der Währungsunion gezogen haben. Das heißt also Kompensationen, die mehr sind als nur Kreditgarantien, Kompensationen, die ein echter Ausdruck von europäischer Solidarität darstellen. Das heißt, ich würde also diese Frage der Prinzipiendiskussion ein Stückchen weiter ausdehnen und nicht nur fragen nach der Konstitution, das ist ein wichtiges Element, sondern auch nach der Frage, was kann denn heißen europäische Solidarität im Sinne einer belastungsfähigen Solidarität, also nicht nur einer deklamatorischen, sondern einer Solidarität, die Bereitschaft zeigt, auch von den Nettozahlerländern sozusagen Transferleistungen, wie immer institutionell ausgestaltet, in die Nettoempfängerländer weiterzuentwickeln. Das ist das Thema der Sozialunion und der Sozialpolitik der Europäischen Union. Meine Damen und Herren, ich bin nicht so naiv zu glauben, dass man das ohne weiteres machen kann. Ich denke aber, man kann eine Diskussion anstoßen, auch über die Kriterien von Solidarität und über die Formen von Solidarität und damit über die Frage, was heißt europäische Solidarität. Die Schwierigkeiten liegen auf der Hand. Wir haben das Moral Hazard Problem, wir haben das Problem der geringen Umverteilungsbereitschaft. Nicht? Das hat sicher etwas damit zu tun, dass die Identität, die europäische Identität nicht stark genug ist, um sozusagen eine Vorstellung tragfähig werden zu lassen, dass man für die Unterprivilegierten, die strukturell Unterprivilegierten, in diesem Fall Länder und auch Bevölkerung und Gesellschaften, Transferleistungen aufbringen sollte. Es ist auch die Frage der begrenzten Mittel. Die Europäische Union hat nicht die Mittel, um eine solche Transferleistung zu erbringen und eine solche Solidarität zu institutionalisieren. Und es besteht ein hoher Konsensbedarf für eine solche Politik. Und wir wissen aus der Geschichte der Europäischen Union, deswegen habe ich das eingangs noch einmal versucht zu rekapitulieren, dass es schwer sein wird, Konsens über solche Wertorientierungen Europas auch tatsächlich unter den Mitgliedstaaten nicht nur deklamatorisch zu erreichen, sondern sie auch umsetzungsfähig zu machen. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, zumal wir hier auch ein gespaltenes Europa haben. Wir haben Gewinner auf der einen Seite, auch Krisengewinner, unter anderem Nordeuropa, Deutschland, Österreich, Dänemark und so. Und wir haben auf der anderen Seite erhebliche Krisenverlierer. Und zum ersten Mal schlägt sich aber eine europäische Krise, eine Europa-verursachte Krise, auf die Gesellschaften direkt durch. In Griechenland, Spanien, Portugal, Italien und mobilisiert dort Proteste. Proteste, nicht nur politische Proteste auf den extremen Seiten, der Linken und der Rechten, sondern auch Proteste, die sich gegen Europa richten. Das heißt, wir haben hier einen Teufelskreis, in dem das europäische System insgesamt diskreditiert wird. Und es wird sehr schwer sein, hier ein neues Gegenmodell zu entwickeln. Ich denke aber, es wird unerlässlich sein in Zukunft, neben den vielen verfassungs- und juristischen Fragen und vor allen Dingen auch den volkswirtschaftlichen Fragen, auch diese gesellschaftliche Problematik mit zu berücksichtigen und auch zu dramatisieren, weil ich hier eine große Gefahr sehe der Spaltung Europas in unterschiedliche Richtungen, die zu einem Zerfall des Systems führen könnten. Ich danke Ihnen.
Maurizio Bach trug vor, Soziologe an der Uni Passau, aufgezeichnet am 30. April in Bielefeld. So, ich hatte euch ja schon angekündigt, dass jetzt eine Diskussion zu dem Thema folgt, die von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften stammt. Auch hier, tja, fast schon ein melancholischer Titel: Europa schön war's, schön wär's. Im Streitgespräch dazu findet ihr gleich den britischen Historiker Timothy Garton Ash von der Oxford University und Karl-Heinz Bohrer, Publizist und Literaturkritiker in London. Die beiden haben sich mit dem Zukunftsort Europa, so das Jahresthema der Akademie, auseinandergesetzt, am 10. Juni 2014 in Berlin. Die einführenden Worte spricht der Vizepräsident der Humboldt-Universität, Christoph Markschies. Er stellt euch die Teilnehmer auch noch genauer vor.
Zu einem Gespräch zwischen Timothy Garton Ash und Karl-Heinz Bohrer darf ich Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber natürlich vor allem Sie beide, lieber Herr Ash, lieber Herr Bohrer, hier im Leibniz-Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften sehr herzlich begrüßen. Der Titel, zu dem und unter dem zu diesem Gespräch eingeladen wurde, bedarf einer Erläuterung. Schön war's, schön wär's, Das könnte man so verstehen, als ob zwei Doktoren an einem Patienten werkeln müssen. Und zwar deswegen, weil nur im Modus des Konjunktivs und der Vergangenheit geredet werden kann. Schön war die Idee, einen Chef der Europäischen Kommission einmal mehr oder weniger direkt zu wählen. Schön wär's, wenn nicht nur drei Gegner der Nominierung von Jean-Claude Juncker mit einer deutschen Kanzlerin beim kleinen Protestgipfel in einem Ruderboot sitzen würden, sondern man die ganze europäische Gemeinschaft mit einem schnittigen Ruderboot vergleichen könnte. Schön wär's, so ist der Titel nicht gemeint. Er ist nicht so gemeint, als ob wir in das große Lamento ausbrechen wollten und im Rahmen des großen Lamentos zwei Klagende bestellt hätten. Bleibt vom Traum von Europa, der in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts viele mobilisierte, tatsächlich nur ein resignativ larmoyantes »Schön war's, schön wär's«, eben Vergangenheitsform und Konjunktiv, aber keine Gegenwart mehr und vor allem keine Zukunft. Bleiben nur noch die Tempora, die wir gewöhnlich benutzen, wenn wir angesichts bekannter Probleme die Einheit Europas beschwören. Nein, wie gesagt, so ist der Titel nicht gemeint. Er ist schon deswegen nicht so gemeint, weil wir ja gelernt haben, dass dieser schreckliche Dual von Realität und Vision, wie die allermeisten Duale, mit denen wir Vergangenheit und Gegenwart beschreiben, unangemessen ist. Wir wissen, dass schon im Mittelalter zwischen Cordoba und Rom, zwischen Lemberg und London sehr verschiedene Realitäten und Visionen von Europa miteinander konkurrierten, aber auch miteinander zusammen agierten und ihre eigenen Wirklichkeiten schufen. Der Warnruf Vorsicht vor den Dualen gilt auch hier, auch vor den Dualen der beiden Tempora. Politische Visionen pflegen ja durchaus Wirklichkeit zu stiften und können nicht nach dem schlichten Dual Realität, Vision modelliert werden. Ganz im Sinne eines Aphorismus, mit dem ich gern unsere Themenformulierung umformulieren würde: Schön wär's, schon war's. Schön wär's, schon war's. Schon ist's gewesen, schon wird's sein. Akademien der Wissenschaften, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Esch, lieber Herr Bohrer, sollten nicht mitbrüllen, wenn das Publikum gerade des Themas Europa etwas müde oder überdrüssig geworden ist. Akademien der Wissenschaften sollten nicht wiederholen, was simplifizierend auf Wahlplakaten beschrieben ist. Im Gegenteil, sie sollten, wenn es denn dafür sachliche Gründe gibt, schon vor der nächsten Begeisterungswelle vordenken und kritisch gegendenken. Dazu und vor allem dazu, vorauszudenken, mitzudenken und kritisch gegenzudenken, gibt es sie, um öffentliche und politische Diskurse kritisch zu begleiten, auch wenn sie heiß geworden sind, auch an heißen Tagen. Mir scheint, dass dazu wie kaum zwei andere, eben Timothy Garton Ash und Karl-Heinz Bohrer, berufen sind. Und deswegen sind wir Ihnen so dankbar, dass Sie unserem Ruf gefolgt sind und hierher gekommen sind. Timothy Garton Ash ist Direktor des European Studies Center am St. Anthony's College in Oxford. Und Sie wurden nicht nur durch die klassische Oxforder Ausbildung geprägt, sondern auch durch die Zeit, in der Sie als Promovent nicht nur an der Freien Universität in Berlin-Dahlem, sondern gelegentlich auch an der damals noch im Ostsektor dieser Stadt gelegenen Humboldt-Universität zugebracht haben. Und bald ihren Fokus, was damals ganz ungewöhnlich war, auch auf osteuropäische Länder ausgeweitet haben und über die Ukraine Dinge zu schreiben und zu sagen wussten, als viele noch gar nicht wussten, wo dort die Probleme liegen. Ehrungen gibt es in Hülle und Fülle, Veröffentlichungen auch. Ich erlaube mir nur, die drei Bücher zu nennen, die mich persönlich am meisten beeindruckt haben. Das ist natürlich Ein Jahrhundert wird abgewählt aus dem Jahre 1990, sehr bewegend Die Akte Romeo 1997 und Die freie Welt, Europa, Amerika und die Chance der Krise 2004. Karl-Heinz Bohrer, der seit seiner Emeritierung an der Universität Bielefeld vergleichende Literaturwissenschaft an der Stanford University lehrt und damit an derselben Universität tätig ist wie unter anderem auch Timothy Garton Ash. Zwei Stanforder treffen sich in Berlin, um über Europa zu reden, ist in Göttingen und Heidelberg ausgebildet worden, hat bei Arthur Henkel promoviert im Fach der Germanistik und nach Zeiten bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die erwähnte Professur in Bielefeld bekleidet. Auch er ist vielfältig ausgezeichnet und hat viel veröffentlicht. Auch hier nenne ich meine drei Lieblingsbücher: Ästhetik des Schreckens, die pessimistische Romantik und Ernst Jüngers Frühwerk in zweiter Auflage 1983, die Kritik der Romantik, der Verdacht der Philosophie gegen die literarische Moderne 1989 und Granatsplitter, eine Erzählung 2012. Und nun müsste man die vielen meisterhaften, knappen, manchmal sehr knappen, aber sehr gehaltvollen Texte aus der Zeitschrift Merkur noch erwähnen, die er von 1991 bis 2011 gemeinsam mit Kurt Scheel herausgab. Beide Gesprächspartner sind nicht nur in Stanford und Deutschland tätig, sondern repräsentieren das, was man hierzulande Public Intellectual nennt, weil bemerkenswerterweise eine deutsche Übersetzung fehlt. Beide haben tiefe Verbindungen, nicht nur nach England, sondern eben auch nach Deutschland und Amerika. Beide schreiben streng wissenschaftliche Texte mit einer außergewöhnlichen Eleganz und Leichtigkeit, nicht gerade typisch für den deutschen Wissenschaftsbetrieb. Und so werden sie hoffentlich trotz der heißen Temperaturen heute auch diskutieren. Vielleicht zu Beginn eine Frage von mir an Sie beide, um noch einmal unsere Titelformulierung zurechtzurücken. Was wäre denn ein Satz, den man einleiten könnte mit der Bemerkung: Schön ist's? Timothy Garton Ash. Europa, schön ist's.
Weil sowohl Herr Bohrer als auch ich gerade eine Grippe hatten, so wie Europa selbst. Also es war überhaupt nicht sicher, dass wir beide kommen. Ich danke Ihnen sehr für diese Deutung des Titels, den ich ja erfunden habe. Und ich war besonders darauf stolz, weil es ist eines der wohl wenigen Beispiele, wo die deutsche Formulierung noch prägnanter ist als irgendein englischer. Prägnanter könnte man das nicht formulieren. Aber ich habe es tatsächlich etwas anders gemeint. Eher pessimistisch, und zwar frei nach Romain Rolland: Pessimismus des Intellekts, Optimismus des Willens. Aber die beide darf man nicht verwechseln. Und ich bin intellektuell recht pessimistisch, denn ich glaube in der Tat, diese Europa, dieser Traum, die es seit Jahrzehnten und Jahrhunderten gegeben hat, schien viel mehr in Erfüllung zu gehen vor 10 Jahren, 2004, 2005, als heute 2014. Und darüber sollten wir vielleicht sprechen, warum das so ist.
Ich habe den Titel nicht in dem Sinne verstanden, wie ich meinen ersten Punkt benannt habe, vorher schon. Nämlich die Problematik der Idee Europa als eine Utopie. Und wenn man weiß, dass literarische Utopien, und die meisten Utopien sind so, und auch alle großen Konzepte Europas in der Literatur und in der Philosophie, sagen wir mal, man kann viel weiter zurückgehen, aber in einer gewissen Weise seit Heinrich Heine und dann sozusagen über die großen Denker des 20. Jahrhunderts, wo die problematischste, nämlich präfaschistischste Version des Europagedankens bei Heidegger auftaucht. Das hatte ich eigentlich im Sinne. Ich möchte aber erklären, warum ich von Anfang an eine so kritische Haltung zu dem Wort Europa als Einheit, zu diesem Konzept, also als, wie ich sage, Utopie, die sich nie verwirklichen kann, hatte. Das liegt einfach daran, und jetzt wird es ein bisschen paradox, weil ich Europa so liebe. Und weil ich als junger Mann schon sehr früh in die beiden Westeuropäer, ich hatte immer einen Knall nach Westeuropa, Komischerweise Südeuropa kam viel später und Osteuropa ist mir immer ziemlich fremd geblieben. Aber Westeuropa, und das heißt England und Frankreich, waren für mich, das war vielleicht auch eine umgedrehte Romantik. Immerhin, ich bin doch ziemlich alt, wie Sie sich ja vorstellen können, und habe als Junge doch noch die beiden Kriege in Erinnerung gehabt. Und von daher habe ich ganz früh mich nicht nur entschieden, dort oft hinzufahren, sondern in beiden Ländern für immer zu leben. Ich bin also in der ganzen Zeit, in der ich in Bielefeld war, 18 Jahre, jede Woche, also ich meine im Semester, hin und her gefahren, aber habe dennoch in Paris gelebt. Und jetzt kommt die Pointe. Ich war so überwältigt von der Differenz dieser beiden Länder zueinander, aber diese Differenz dieser Länder auch zu meinem Land. Ob es nun die Sprache ist, das Denken ist, das Lächeln ist, das will ich nicht so sagen, das ist ein gefährliches Wort, die Psychologie ist, alles, die Struktur vor allen Dingen der politischen Institutionen war so verschieden, dass es mich geradezu, wie soll ich sagen, ungeheuer fasziniert hat. Das hat mich zunächst nur fasziniert und ich fand es wunderbar, wie dieses Europa aus so vielen verschiedenen Gegensätzlichkeiten besteht. Und das ist ja eigentlich eine Banalität, die man sich ohne weiteres sofort eingesteht. Und da kommt plötzlich dieser Gedanke einer Einheit. Und jetzt kommt mein letzter Satz, das ist erläuterungswürdig. Ich hatte sofort den Verdacht, wer sind die Leute, ich meine, abgesehen von den großartigen Politikern, Kohl und Mitterrand und Adenauer und de Gaulle, und na, de Gaulle war es viel weniger, Schumann, die sind großartige Politiker und haben einen Traum. Aber es gibt sozusagen Intellektuelle, vor allen Dingen muss ich kritisch sagen, deutsche Intellektuelle, Linksintellektuelle, die sozusagen entweder, weil sie durchweg, die meisten Linksintellektuellen kommen aus Nazi-Häusern, mit dem Namen Deutschland nichts mehr anfangen können, sich an dieser Idee einer neuen Union, einer neuen Identität berauscht haben. Und jetzt kommt meine, sozusagen meine theoretische Kritik daran. Es gibt Identität und es gibt Differenz. Es gibt auch quasi Identitätsmenschen und Differenzmenschen. Hegel war bestimmt ein Identitätsmann, ähnlich wie Habermas. Ich bin ein Differenzmann. Ich liebe nur Differenzen. Alles sozusagen aufzukechern zu einer Idee hin, die Einzelheiten letztlich zu verstehen unter einer Kategorie, das lehne ich ab. Jede Einzelheit ist in sich selbst selbstreferent. Man könnte das an literaturwissenschaftlichen Modellen erklären, aber das möchte ich jetzt hier nicht machen. Aber das war sozusagen auch mein allmählich böse werdender Instinkt, als ich die Obsession in deutschen Kreisen mit Europa merkte, vor allen Dingen bei Leuten, die keine private Erfahrung in den verschiedenen Ländern haben und keine Achtung vor der Differenz. Und diese Achtungslosigkeit sieht man auch heute. Will man doch die Südeuropäer zwingen, unter sehr guten rationalistischen Argumenten, dass sie gefälligst unsere Wirtschaftsstruktur annehmen oder wir geben kein Geld mehr. Dass wir ihnen kein Geld geben, das ist ganz richtig. Aber diese Leute zu zwingen in ein Modell, was nicht ihre kulturelle Vergangenheit ist, finde ich abstoßend. Und insofern ist also meine ursprüngliche Befürchtung, dass die zur Identität gezwungene Differenz, dass die so ausgehen könne, wie es jetzt aussieht.
Eine fast britische Beobachtung. Darf ich da anschließen? Zunächst einmal, um jetzt Ihre Frage zu beantworten. Schön ist's. Wenn ich mich frage, was ist eigentlich Europa für mich persönlich? Europa, das sind Menschen, Orte und Ereignisse. Jener unvergessliche Abend während der gesamten Revolution in Prag. Oder diese Begegnung in Barcelona. Oder dieser Tag in Rom mit diesen Menschen. Das ist Europa.
Ja,
in genau. Dieser wunderbaren Vielfalt, wo man eben nicht die Einheit hat, sondern doch etwas Eigenartiges. Das hat ein Freund von mir so wunderbar formuliert. You feel at home abroad. Man fühlt sich zu Hause im Ausland und das ist etwas spezifisch Europäisches und, finde ich, Kostbares. Ich gebe Ihnen völlig recht, es gibt keine nur Europäer oder pur Europäer. Selbst Jean-Claude Juncker
ist keine nur oder pur Europäer. Jeder hat seine eigene Prägung. Es gab ja der etwas bösartige Witz, dass wenn in den 50er Jahren man jemand fragte, woher kommen Sie? Und er antwortete nicht Frankreich oder Italien, er antwortete, ich bin Europäer, dann wusste man, dass er Deutscher war. Und diese sozusagen Ersatzvaterland gilt seit langem nicht mehr und ist auch gut so. Wir sind alle, aber eben nicht nur Deutsch-Europäer oder Französisch-Europäer. Ich bin nicht nur Britisch-Europäer, ich bin auch sozusagen Mitteleuropäisch-Europäer, Polnisch-Europäer, Deutsch-Europäer. Also diese viele Prägungen, die zu dieser vielfältigen Identität beitragen. Aber nicht Einheit, aber doch viel Gemeinsamkeit, dieses Zuhause im Ausland. Letzte Bemerkung zu dem, was Herr Bohrer gesagt hat. Ich habe diesen schönen Vers tatsächlich so gemeint, Anspielung auf die Utopie. Mhm. Ich kenne ein Land, das sich als Vision, als Utopie, als Telos versteht. Das sind die Vereinigten Staaten von Europa. Aber ich kenne kein anderes Kontinent, das sich so versteht, als Telos, als Vision, als Utopie. Und das ist schon etwas sehr Eigenartiges, das bringt zu solchen Titeln wie der Titel, den ich irgendwann gesehen habe von einem Bergedorfer Gesprächskreis, das Europa der Gegensätze auf dem Wege zu sich selbst. Was soll das ja eigentlich heißen? Was ist das sich selbst? Oder mein französischer Freund Pierre Asner, der sitzt mit mir zu Mittagessen in Oxford und sagt mir, Tim, ich glaube, du hast recht. Europe will not come to pass. Europa wird nicht werden. Und dann habe ich gesagt, aber Pierre, du bist schon da. Du sitzt ja da, du bist in Europa. Es ist ja da. Also diese merkwürdige Semantik von Europa als Telos, das nie erreichte. Die Frage ist nur, ob das nur schädlich ist, ob das nicht auch nützlich ist. Und ich glaube, sowohl als auch, mit Verlaub, sowohl als auch, sicherlich schädlich in dem Gefühl, wir müssen immer weitermachen, immer mehr Europa, immer mehr, ohne immer zu fragen, warum, wozu. Aber nützlich in dem Sinne, dass es sozusagen ein Hoffnungsschimmer, ein Horizont, wenn auch ein utopisches Horizont gibt. Und dieses utopisches Horizont kenne ich, Sie haben ja gesagt, Ost- und Mitteleuropa liegt Ihnen etwas ferner oder Osteuropa liegt Ihnen etwas ferner, habe ich im Herzen aus Osteuropa. Viel zu früh gestorbener Freund Bronisław Geremek, der große polnisch-jüdische Europäer, hat mir mal gesagt, weißt du, für mich ist Europa so etwas wie eine platonische Essenz. Ja, ob das Sinn macht oder nicht, weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass was Bronisław Geremek aus dieser Glaube gemacht hat, sehr sinnvoll war, sehr gut für Polen und sehr gut für Europa.
Was Sie beschreiben, ist, finde ich, eine großartige Novität in den europäischen Völkern. Aber ich frage mich, ob es nicht doch der Romantizismus eines Intellektuellen ist, der auch das Privileg hatte, ich rede jetzt von Ihnen, in vielen europäischen Ländern nicht nur zu sein, sondern zu arbeiten. Es ist im Grunde genommen eine sozusagen Differenzierung des biederen Gefühls eines deutschen Mannes namens Kohl, der als junger Mann mit einem Baguette und einer Flasche Rotwein am Rhein saß und von Frankreich träumte. Das ist eine großartige Idee, aber ein Soziologe oder ein Politologe würde Ihnen sagen, selbst zur Zeit, als gewisse Griechen Träume hatten von einem vereinigten Griechenland, was sich ja dann sozusagen unter der Diktatur Alexander des Großen mal für eine kurze Zeit stabilisierte, solche individuelle Phantasmen seien sie noch so sensibel, sind eigentlich nicht ausreichend, um zu einem Konzept zu machen. Und mein Vorwurf an das jetzige Konzept, die ja nun nicht träumen, biederer als unsere Kanzlerin kann keiner sein, sie ist eine sehr vernünftige, ruhige Frau, aber Träume hat die natürlich nicht. Und das ist auch sehr schlecht, wenn sie jetzt Träume hätte, was sie jetzt gerade zu machen hat, wo sie mit ihrem Premierminister gerade redet. Ich möchte an drei Beispielen noch einmal auf die Problematik der Utopie zurückkommen, weil auf einer hohen Ebene, was ich Ihnen jetzt versuche zu erklären, genau sich hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern, vor allen Dingen sagen wir mal in Frankreich, bei bestimmten Festreden der französischen Politiker sozusagen wiederholt. Ich möchte drei große europäische Denker Ihnen einfach nennen und die Bücher, die den Gedanken Europa in der Tat theoretisch versucht haben zu denken, und zwar charakteristischerweise nach einer Krise. Es gibt ja eine Utopietheorie, die sagt, Utopien, ich gehe jetzt nicht mehr auf das Problem der literarischen Utopie ein, die eigentlich keine Intention der Realisierung haben. Auch Moros Utopie setzt eigentlich nicht auf eine Realisierung, das sind Phantasmen. Aber ich gehe jetzt von wirklichen Utopien aus, die sich realisieren wollten, und das Kriterium ist die Krise, der Krieg.
Timothy Garton Ash, den Historiker, und Karl-Heinz Bohrer, den Kritiker, müssen wir für heute an dieser Stelle unterbrechen. Aber schon morgen geht's genau hier weiter mit den drei großen Denkern Europas, die schon angesprochen worden sind.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.